Lieber Herr Jesus Christus, wunderbarer Vater im Himmel, wir preisen dich und wir danken dir dafür, dass wir jetzt hier heute zusammensitzen dürfen und dass du uns so reich beschenkst in unserer gemeinsamen Zeit mit Liedern, mit Gebeten, mit Gedanken, mit einem Herz, das dir zur Gänze zugeneigt und geöffnet ist. Und jetzt bitten wir dich auch um ein gutes Wort, Herr, dass du uns hilfst, dass du uns mit deinem Wort segnest und heilst. Dass du uns das wegnimmst, Herr, was dich stört, wo du sagst, damit kommen wir nicht weiter. Und dass du uns das gibst, Herr, was du willst, dass wir hier auf Erden ja, leben, tun und so, dass wir wirklich deine Kinder Gottes sein dürfen, an denen du große Freude hast, Herr. Segne uns also auch durch das Wort jetzt und wir geben die Zeit in deine Hände. Danke. Amen. Ja, bevor wir starten, ein kleiner Rückblick auf die letzten beiden Predigten. Wir befinden uns ja in der Predigtserie über die Nachfolge Jesu Christi. Und im ersten Teil habe ich euch meine Erfahrung geschildert, wie es mir gegangen ist, als ich plötzlich feststellte im letzten Jahr, dass mein ganzes angehäuftes Bibelwissen, dass meine Predigtvorbereitungen, meine Lehre, meine Versammlungsbesuche, alles das nicht ausgereicht haben, um mich tatsächlich in den stürmischen Momenten des Lebens abzusichern. Ja? Es hat nicht gereicht, dass mein Kopf voll war von Wissen, irgendwo ist das nicht durchgedrungen weiter bis ins Herz. Es hat nicht ausgereicht, um bei mir die Früchte des Geistes auszubilden, die ich so dringend gebraucht hätte im letzten Jahr. Das wären gewesen Freude, Liebe, Vertrauen, Gelassenheit, Ruhe, Frieden, Vergebung. Alles das war wie weggeblasen. Ich sage es nochmal nicht in der Gemeinde, dass ihr Bescheid wisst, sondern in meinem Außenleben. Ja. Also, was habe ich festgestellt? Wenn das Leben wirklich stürmisch wird und finster, wenn mir Probleme zutiefst zu schaffen machen und ich wirklich Schwierigkeiten habe, dann kippe ich zurück in den alten Adam. Eigentlich das, von dem ich glaubte, ich hätte es längst hinter mir gelassen. Und dieser alte Adam, der verdrängt eigentlich das, was wir als Christ, zu dem wir berufen sind und nicht nur berufen, sondern auch zu dem wir umgestaltet werden sollen. Nämlich Christus-Nachfolger. Jemanden, an dem man in jeder Situation Jesus Christus erkennen kann. Jemand, der tatsächlich Stellvertreter Jesu Christi auf Erden ist und der sein Abbild widerspiegelt in diese Welt hinein. Und die vollkommene Liebe in jeder Lebenslage, der Jesus vertraut, egal wie es ist, sichtbar, spürbar, erlebbar, hörbar ist für die Welt, das habe ich tatsächlich im letzten Jahr in keinster Weise gespürt. Und das war für mich eine schockierende Erkenntnis, wirklich schockierend. Und ich habe das dann so beschrieben in meiner ersten Predigt, dass ich mich eigentlich davor fühlte wie auf meiner kleinen christlichen Missionsjolle. Ja, die See war ruhig, die Sonne hat geschienen, der Heilige Geist blies anständig und brav. Ja, und so konnte ich halt mein christliches Leben irgendwo ja, einfach schön gemütlich vor mich hinleben. Doch dann kam der Sturm. Die Welt brach über mich herein. Alles wurde finster. Es kamen die Angriffe, es kamen die Anfechtungen. Und ich stellte plötzlich fest, dass aus meinem Schiff, aus meiner christlichen Missionsjolle, ein Kriegsschiff geworden ist. Und der alte Kapitän, der alte Adam war der Kapitän. Und Unruhe, Sorgen, Ärger, Angst, Belastung, Ablehnung, Hader, Misstrauen war die tobende, kriegswütige Besatzung. Und ich war dabei, der einfache kleine Matrose, an der Reling stehend, ohnmächtig das ganze Spektakel anschauend. Keinen Frieden, weit und breit nicht. Und mir ist dann auch klar geworden, ich habe gesehen, wie dieses Kriegsschiff, das aus allen Rohren schießt, zurückschießt, sich verteidigt, ja, nach Art des gefallenen Menschen, die Gegenangriffe führt, dass sich dieses Schiff selbst versenkt. Jeder Schuss war am Eigentreffer. Jeder Schuss sorgte dafür, dass das Schiff immer mehr untergeht. Doch zum Glück hörte ich in dieser Situation wieder diesen einzigartigen Ruf. Nämlich den Ruf, den Petrus gehört hat, als er am wackelnden, stürmischen Schiff, sinkenden Schiff gestanden ist. Ich lese vor Matthäus 14, 28. Petrus aber antwortete Jesus und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf ihn zu. Und jetzt stehe ich auf dieser Reling und gucke dieses dunkle Wasser und ich sehe auch Jesus Christus. Ich sehe ihn als einzigst weiße, leuchtende Gestalt auf diesen tosenden Fluten. Und ich sage: Ja, wenn du sagst, spring, komm her, mache ich das auch. Und so sprang ich auf dieses Wasser. Das Alte endgültig zurücklassen, erkannt habend, dass das kein Weg sein kann, nur Bibelwissen anzuhäufen. Das genügt nicht. Wir können 20, 30, 40 Jahre lang Gottesdienst, Predigten anhören, Predigten online hören, Bibel lesen. Wir werden uns keinen Millimeter weiterentwickeln. Das kann es also nicht sein. Also, ich springe also wie Petrus auf dieses Wasser drauf und folge Jesus Christus nach. Hinter mir darf das alte Schiff untergehen. Ich gucke mich gar nicht mehr um. Ich will gar nicht wissen, was damit wird. Und die Bibel übrigens hat dafür einen Namen, was ich jetzt so wortreich beschrieben habe. Die Bibel nennt das schlicht einfach, die Bibel ist dafür bekannt, dass sie alles schön kurz hält, nicht so wie die Prediger. Sie sagt einfach dazu: Buße, Umkehr, Buße, Umkehr zu Jesus, das ist das Geheimnis. Täglich umkehren zu Jesus Christus. Im zweiten Teil ging es darum, wie machen wir das jetzt, Jesus Christus nachgehen? Wie finden wir denn jetzt erst einmal Ruhe für unsere Seelen? Weil durch dieses aufgestürmte Wasser, durch dieses Kriegsschiff-Erlebnis brauchen wir erstmal Ruhe für unsere Seelen. Und Jesus sagt in Matthäus 11, 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das will ich. Das ist genau das, was ich brauche. Ich weiß nicht, wie geht es euch damit? Ruhe finden für unser ganzes Gemüt, für unser Herz, für unsere Gedanken, zur Ruhe kommen. Das, was du auch gerade vorhin gesagt hast, Immanuel. Mal runterkommen, Ruhe finden. Ja? Also, und Jesus sagt in Matthäus 11, 29, habe ich schon vorgelesen, oder? Ja, gut. Also, wir sahen uns im zweiten Teil die Sanftmut von Jesus Christus an und stellten fest, dass sie ganz anders ist als das, was wir landläufig als Sanftmut halten. Seine Sanftmut ist nämlich stark, ehrlich, authentisch, wahrhaftig, zielorientiert, pragmatisch und kann auch kräftige Worte und Taten finden, so wie wir das gesehen haben mit dem Umstoßen der Tische der Wechsler. Und heute wollen wir nun den zweiten Teil lernen. Nämlich, wir wollen uns Jesu Demut anschauen. Wir wollen schauen, wie das beides am Ende auch dann zusammenpasst. Weil die beiden, Sanftmut und Demut, sind ein perfektes Paar. Und wir wollen dann herausfinden, miteinander, ob uns tatsächlich die Kombination aus Sanftmut und Demut, sofern wir sie dann wirklich in unserem Leben wirksam machen, uns diesen Frieden bringen, von dem Jesus uns verspricht und uns verheißen hat. Und ich bin davon überzeugt. Ihr auch? Ja, ich auch. Ich fragte einmal einen jungen Mann, was er unter Demut versteht. Was ist seiner Meinung nach Demut? Darauf gab er mir folgende Antwort. Sie ist fast wortwörtlich, weil sie sich mir so eingebrannt hat. Er sagte zu mir: Demut, ist das nicht das, von dem alle Christen reden, aber keiner so richtig weiß, was das eigentlich ist? Ich muss ein Schluck Wasser trinken. Ihr habt jetzt eine Minute Zeit, euch mit eurem Nachbarn kurz zu unterhalten und euch mal zu erzählen, was ihr unter Demut versteht. Also mal zusammen die Köpfe zusammenstecken und mal jeder sagt mal, was er unter Demut versteht. Ich gucke auf die Uhr. So, langsam, aber sicher wieder zurückkommen. Ich weiß, ein Thema, was man eigentlich gar nicht so schnell zu Ende bringen kann, gell? Okay, wir müssen weiter. Also auf jeden Fall hat er bei mir mit dieser Antwort den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe zwar so ein Gefühl gehabt, so eine Art von innerer Stimme, ja, was eigentlich Demut sein sollte, wie es das so anfühlen könnte, was das so ungefähr ist, ja, welche Denk- und Verhaltensweisen ich eigentlich ausüben sollte, ja, wie das vielleicht optisch ausschauen sollte, ja. Aber so richtig klar war mir das tatsächlich nicht, was Demut genau ist. Und ich denke, wahrscheinlich bei eurem Gespräch, jetzt werdet ihr auch gemerkt haben, so ganz mit ein, zwei Worten kann man das nicht so zusammenfassen. Auch bei euch wird wahrscheinlich einiges herumgeschwommen haben, oder? Oder hat jemand sofort sagen können, ja klar, das ist nur das. Okay, danke, dann bin ich nicht der Einzige, das tut gut. Oder auch nicht, ja. So, ich machte dann jedoch die folgende Erfahrung, ja, wenn ich mich also zur Demut zwang, zu dem, was ich von Demut hielt, oder wenn sie auch gar von mir eingefordert wurde, was ja vielleicht auch vorgekommen ist. Ich machte folgende persönliche Erfahrung: Mir brachte diese Form von Demut keinen Frieden, sondern sogar noch einen viel größeren Unfrieden. Und zwar, weil ich mich verstellen musste. Ja, ich musste irgendwie etwas darstellen, was nicht so ist. Ich musste meine Meinung vielleicht zurückhalten. Ja, ich musste vielleicht Handlungen unterlassen, die ich für wichtig hielt. Und ich kam mir irgendwie auch unehrlich vor. Ich kam mir vor, als wenn ich jetzt irgendetwas vielleicht sehr Wichtiges zurückhalten musste, was da genau hingehört hätte. Nur weil es heißt, Demut heißt einfach Kopf runter und wegducken und schweigen. Masken aufsetzen ist mir gekommen. Ja? Masken aufsetzen, Menschenfurcht haben. Man könnte ja als hochmütig gesehen werden. Ja? Also ein Konglomerat von schlechten Gefühlen. Ich kann nur sagen, ich weiß eines, und das, glaube ich, ist klar geworden. Das kann nicht die Demut sein, von der Jesus Christus spricht. Ja? Das kann nicht die sein, die er uns vorgelebt hat. Oder haben wir so einen Jesus kennengelernt, der so war? Nein, er ist genau das Gegenteil davon. Und da habe ich begonnen zu analysieren, wie sieht man Demut vielleicht? Ja? Wie zeigt sie sich heute? Wie denken und wie leben wir sie? Und ich habe so ein paar Punkte aufgeschrieben, ist natürlich jetzt nicht taxativ, also nicht endgültig. Wir werden noch viele andere Punkte finden. Ich mache mal ein paar und vielleicht entdeckt sich da jemand drin. Ja? Zum Beispiel, man nennt sich und fühlt sich einfach grundsätzlich klein, schwach, unwürdig oder wertlos. Dabei ist das genau das Gegenteil von Gottes Sicht auf uns. Es ist auch das Gegenteil von Wahrheit. Wir sind vor Gott hochgeschätzt und geliebt und wir sind wirklich hier mit aller Kraft ins Leben gestellt. Ja? Nichts mit klein, schwach, unwürdig, wertlos. Oder man tritt irgendwie unterwürfig auf, ja? So mit einem ständig gesenkten Blick, kleinlaut, ist angepasst, anstatt Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, weil wir alle die gleiche Würde vor Gott haben. Oder man versteckt seine Gaben, man wagt nichts Eigenes, man bleibt lieber still, unauffällig, obwohl Gott jeden Einzelnen von uns, jeden, der hier sitzt, mit einer ganz besonderen Einzigartigkeit ausgestattet hat und diese Einzigartigkeit eher braucht, jetzt von jedem von uns, hier in dem Leib Christi, wie wir hier sitzen und auch sonst in deinem Leben. Man schnürt sich irgendwie innerlich ab, wird enger, gedrückter, unfrei. Doch Gottes Ziel für uns ist nicht die Enge, sondern die Freiheit, die uns in Jesus Christus verheißen ist. Eine lebendige Persönlichkeit. Innerlich staut sich dadurch Frust auf, weil man dauernd in dieser Zwangsmaske einer kulturellen, vorbestimmten Demut lebt. Ja, und das schafft irgendwann mal Aggression. Aggression, weil man sich dauernd selbst verleugnet. ja, am Ende wird das ganze Demut, wird die ganze Demut zu einem äußeren Schauspiel, was aber mit dem inneren Leben, Fühlen, Empfinden nicht in Einklang zu bringen ist, nicht echt ist. Wie gesagt, gibt noch viele weitere Punkte, könnt ihr selbst bei euch gucken, wir können bei uns alle schauen, was uns noch selbst so auffällt, ja. Aber eins ist ganz klar, ich glaube, man sieht das, diese Form von falscher Demut wirkt definitiv abschreckend, ja. Es ist keine, überhaupt keine Form von Christusähnlichkeit. Es ist gelebte Unehrlichkeit. Es ist Verstellung. Und sie kann, das komme ich zum nächsten Problempunkt, sie kann den Gottsuchenden tatsächlich den Zugang zu Gott, zum Evangelium verstellen. Und zwar, weil zwischen dem Suchenden und Gott ein heuchelnder Mensch steht, der die Botschaft eigentlich authentisch weitergeben dürfte und sollte, durch sein Leben, durch seine Worte. Und mit einem heuchelnden Menschen, wenn der von Jesus Christus Zeugnis gibt, möchte der suchende Mensch nichts zu tun haben. Was wird er sich denken, so ein Suchender, wenn der auf einen Heuchler trifft? Er wird sich Folgendes denken. Wenn das christlich ist, wenn so Christen sind, dann will ich lieber kein Christ werden. Das kann es doch nicht sein. Was ist also passiert? Und ich rede jetzt hier von Jahrhunderten. Ja? Ich rede, ja, Reformationszeit, Täufergeschichte ist ein gutes Beispiel jetzt. Schaut es euch wirklich an. Man sieht, wie die versucht haben, vor 500 Jahren zurückzukommen zur Nachfolge. Ja? Die haben damals auch schon gewusst, dass Wissen alleine aufbläht. Das wusste auch schon Paulus. Ja. Also, was ist passiert? Man hat alles vermischt. Man hat irgendwie begonnen, Demut mit Demütigung zu vermischen. Man hat Niedrigkeit, also sprich am Boden sein, vermischt mit Selbstverachtung. Doch diese Form ist nicht von Gott. Sie macht den Menschen unfrei und führt am Ende zu Unfrieden. Und noch etwas. Am Ende, es ist hart, was ich sage, aber es ist so, am Ende ist es eine Form von Hochmut. Nämlich, weil man sich nicht nach Gottes Willen richtet, nach Gottes Wahrheit, sondern nach einem falschen, selbstgebastelten, selbstgezimmerten religiösen Ideal. Diese Form von selbstgemachter Demut, ja, ist letztendlich nichts anderes wie das selbstgemachte Opfer Kains. Dieses Opfer wurde von Gott, wie wir wissen, nicht anerkannt. Ich habe noch so ein paar Sätze zusammengesucht, die auch so immer wieder irgendwie unterkommen und wo man auch aufpassen muss, ob das vielleicht nicht unter einfach falsch ist, was da so unwissend ist, was da gesagt wird. Zum Beispiel, ach, das ist doch gar nichts, was ich da gemacht habe. Das können doch andere viel besser. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Ja. Das kann sein, am Ende versteckter Stolz oder falsche Bescheidenheit. Oder auch dieses, ah, bitte kein Lob und alles kommt von Gott, kein Lob. Ja, ne? Von mir ist gar nichts. Es stimmt zwar, es kommt alles von Gott. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, auch wir haben immer etwas dazu beigetragen. Wir haben uns selbst eingebracht, wir haben unsere Zeit geopfert, unsere Energie, ja. Wir haben Verantwortung übernommen und das brauchen wir auch nicht kleinreden. Besser ist es sehr wohl, auch ein ernst gemeintes Lob dankbar anzuerkennen und zu sagen, ja, vielen Dank oder ein aufbauendes Wort, ja, Dankeschön. Ohne Gott hätte ich es nicht geschafft, aber ich freue mich darüber, dass du es erkannt und gesehen hast. Also man gibt Gott die Ehre, aber Lob, übrigens gehört auch mal zu sagen, hey, schön, dass du das machst und danke, dass du das machst und hey, das hat mir echt gut gefallen, ist auch eine Form von christlicher Wertschätzung. Und Anerkennung. Ja? Und dazu sind wir aufgerufen. Ja? So. Oder eben, vielleicht macht man etwas nicht und sagt, es soll jemand anderer machen, weil man ist noch nicht so weit, man muss erst beten und so weiter und so fort. Kann aber bedeuten, dass man einfach Angst hat oder zu bequemlich ist, Verantwortung meidet. Man gibt immer nach, um Konflikte zu vermeiden. Obwohl Gott durch jeden spricht. Dahinter steht Menschenfurcht. und keine Bereitschaft zu einer konstruktiven Konflikt, zu einem konstruktiven Konflikt in der Disputation. Macht sich klein und unwichtig, will aber doch gesehen werden. Versteckte Eitelkeit, Effekthascherei, Selbstverliebtheit. Oder man handelt nur, man tut nur etwas, wenn es andere sehen. Ja, man macht die Welt zur eigenen Bühne und ist darauf Schauspieler. Und am Ende sucht man Anerkennung, Bewunderung und zielt rein auf die Außenwirkung. Oh, ganz besonders, man redet fromm. Ja, man hat immer einen Bibelvers zu jeder Gelegenheit. Nicht? Und ob es der andere hören oder nicht hören will, man wird einfach mit Bibelversen sozusagen immer in die Ecke gedrängt und hat dadurch auch das letzte Wort. Oder man versteckt Gaben, Talente, Interessen, Potenziale. Man vergräbt sozusagen seine Talente. Aus Angst, aus mangelndem Selbstwertgefühl oder auch Bequemlichkeit. Also die Heuchelei ist bei dem Ganzen das eigentlich der Kern des Problems. Weil Heuchelei ist geistlicher Betrug. Das äußere Verhalten passt nicht zum inneren Zustand. Man spielt Demut, täuscht aber andere. Das ist so ungefähr wie, als wenn du einkaufen gehst und du legst dem echtes Geld auf den Tisch und du kriegst ein Wechselgeld zurück und das ist Falschgeld. Ja? Wir wollen nicht mit falscher Frömmigkeit, mit falscher Demut die Leute täuschen. Und die Bibel sagt ganz klar, Jesus warnt davor, sehr deutlich. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das ist die Heuchelei. Lukas 12. Oder er redet von weiß getünchten Gräbern. Außen schön, innen tot. Matthäus 23. Fromme Taten, sowie öffentliche Almosen, Beten, Fasten, nur um gesehen zu werden. Matthäus 6. Und auch die Apostel sagen ganz klar und eindeutig, die Liebe sei ungeheuchelt, Römer 12. Oder legt alle Heuchelei ab, 1. Petrus. Also Gott geht es nicht um die Fassade, sondern um unser Herz. Und uns untereinander sollte es auch nicht um die Fassade gehen, sondern um unser Herz und um unsere Ehrlichkeit. Jetzt haben wir uns die Wunde, ich sage es wirklich mal, die Wunde der falschen Demut und Heuchelei lange genug angesehen. Jetzt schauen wir auf die Heilung. Wie können wir diese falsche Demut heilen? Und das ist so schön, hat mich begeistert bei der Vorbereitung. Demut kommt vom althochdeutschen Wort Diomuti. Klingt ziemlich ähnlich und das heißt Gesinnung eines Dienenden. Man könnte auch sagen, Mut, Muti, Mut eines Dienenden, der Mut zum Dienst. Oder ganz einfach auch Dienstwilligkeit. Das ist der Begriff, so heißt Demut. Hat nichts mit Kleinmachen zu tun, mit Geringschätzung und so weiter. Demut ist also keine passive Unterwürfigkeit, sondern eine aktive, mutige Haltung und Handlung. Sich nicht klein und wertlos machen. Im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Ich weiß, dass ich von Gott gewollt und von Gott berufen, befähigt und begabt bin. Und ich stelle mich mit dem, was ich habe, in seinen Dienst. Er will, dass ich mich mit meinen Talenten, meiner Freude, meinen Interessen sehr aktiv in sein Werk, in seinen Plan auf Erden einbringe. In seinem Leib auf Erden, in der Gemeinde hier diene. Und zwar, dass ich ganz gezielt mit meinen Gaben meine Stelle ausfülle. Demut heißt damit auch, am Boden der Tatsachen leben. Ich bin Teil seiner Mannschaft, seiner Bodentruppe. Ja? Auf die Erde gestellt als Teil seiner Mannschaft. Ich bin Mensch, auf der Erde eingegrenzt, auf dem Boden, im Hier und Jetzt und bin abhängig von Gott. Und genau dort, wo uns hingestellt wird, in die Jetztzeit auf diesen Erdboden, da diene ich ihm. Der Mensch ist dazu geschaffen, Verantwortung zu übernehmen, zu gestalten, treu mit dem umzugehen, was Gott ihm anvertraut hat. Tut der Mensch das, ist das Demut. Ein Leben im Auftrag Gottes. Jetzt möchte ich kurz einen kleinen Schlenker machen in eine sehr interessante, wichtige Thematik, nämlich der Name ist Berufung. Schauen wir uns einmal an. Adam. Weiß jemand, was Adam heißt übersetzt? Ja, okay, du bist schon sehr dicht dran. Ja. Adam kommt von Adama. Und Adama heißt rote Erde. Adam hat den Namen bekommen, weil er von der Erde genommen worden ist. Er heißt Adam. Er ist vom roten Ackerboden gemacht und so wurde sein Name, nämlich Boden, Erde, wurde auch seine Berufung. Sein Name war Programm. Ja, er sollte auf der Erde seinen Dienst erfüllen. Gott im Himmel, er auf der Erde. Und dieses Dienst erfüllen, dieses Dienst will ich sein für Gott, ist Demut. Lateinisch ist auch wunderschön. Ja. Humus wissen wir, glaube ich, recht ziemlich alle. Humus, ja, Humus ist der Erdboden, der gute Erdboden, ja, Erde, Erdboden. Interessanterweise kommt der Name Homo, Mensch, kommt von Humus. Ja, also das hängt zusammen. Auch da ist der Homo, der Mensch, letztendlich aus Erdboden gemacht. Ein Abkömmling der Erde. Und jetzt kommt das Allertollste. Humilitas. Zusammen wieder mit Homo, mit Humus, heißt nah am Boden stehend, bodenständig und heißt Demut. Also nochmal, der Mensch aus Erde gemacht, heißt Erde und ist auf der Erde und ist bodenständig mit beiden Füßen auf der Erde. Und das ist Demut. Mut zum Dienen des himmlischen Gottes auf dieser Erde, in der jetzigen Zeit, in der Gemeinde, in unserem Leben. Das ist Demut. Ja, wir erkennen unseren irdisch begrenzten Wirkungsrahmen bedingungslos an. Und auch, dass Gott immer das letzte Wort hat. Ja? In unserer großen, grenzenlosen Freiheit wissen wir doch immer noch, ja, aber Herr, dein Wille geschehe. Warum? Weil Gott im Himmel ist und alles sieht und wir auf der Erde sind und nur einen Teil sehen. Ja? Und dieses dein Wille geschehe ist das Schönste, was wir überhaupt sagen können, weil wir immer wissen, Gottes Wille ist der allerbeste Wille. Unser Wille ist dagegen immer schwach, immer niedrig. Ja? Deswegen, dein Wille geschehe ist unser Befreiungswort, das wir uns immer wieder sagen müssen und sagen dürfen, das im Herzen Früchte tragen soll. Also nochmal, Adam, von Gott, von Adama der Erde gemacht, aus Ackerboden geformt, war vor seinem Ungehorsam die Demut in Person. Der bodenständige Diener Gottes, stark, intelligent, verantwortungsvoll, tatkräftig, fruchtbar, gewissenhaft und täglich mit Gott in Gespräche vertieft. Und er erfüllte seine irdischen Aufgaben mit Bravour. Nämlich, was waren seine Aufgaben? Fruchtbar sein, die Erde füllen, sie sich untertan machen. Er sollte über alles Getier auf Erden herrschen, den Garten pflegen, bewahren und von gewissen Bäumen essen. Also auch Grenzen einhalten war seine Aufgabe. Und eine ganz besondere schwere Aufgabe, er sollte alle Tiere benennen. Und wir wissen schon, haben wir gerade schon festgestellt, durch die Namensgebung, dass damals Namen immer was Besonderes waren. Eine hochgradig verantwortungsvolle und schöpferische Aufgabe. Ne? Also Adam hat das auch gekonnt und Gott hat ihm das auch zugetraut. Er hat gesagt, Adam, du benennst die Tiere, bezeichne sie nach ihrem Charakter, sieh sie dir an und bestimme mit ihrem Namen das, was sie sein sollen. Diese Aufgabe machst du. Und Adam ist nicht jeden Tag geduckt. Herr, ich weiß nicht, was ich tue, ich muss erst mal beten. Ja? Er hat das gemacht, das war seine Aufgabe. Gott überträgt Aufgaben für Eigenverantwortung. Das ist auch Demut. Adam hatte also Vollmacht. Er hatte Eigenverantwortung und er hatte eine sehr große Freiheit. Man kann sagen, er war irgendwie stellvertretender Geschäftsführer Gottes auf Erden, auf dem Boden der Erde, mit weitgehenden Befugnissen und Aufgaben. Und er machte seinen Job sehr gut, sehr gut. In vollendeter Demut, also sprich Mut eines Dienenden auf Erden. Und jetzt können wir plötzlich erleben, wie er diese Demut umschlägt in Hochmut. Denn plötzlich kommt der Teufel ins Spiel, die Schlange. Ja? Und was machte Adam? Plötzlich bekam er ein anderes Ohr. Ja? Er hörte nicht mehr auf Gott, er hörte auf die Schlange. Damit wurde er ihr gehorsam. Vielleicht ist auch der Grund, warum wir das Wort heute Gehorsam bis heute noch nicht mögen, irgendwie, auf eine gewisse Art, so wie wir es verstehen. Ja, wenn man es richtig versteht, mag man es. Aber in dem Falle, auf die Schlange gehorsam zu sein, ist nie gut. Also dem Teufel zu gehorchen, ist nicht gut. Er diente ihr, indem er tat, was sie ihm sagte. Und damit stellte er das Anliegen der Schlange über das Anliegen, über den Wunsch Gottes, dem Schöpfer. Und das ist einfach Hochmut. Wenn ein Anliegen, ein anderes Anliegen über das Anliegen Gottes gestellt wird, wenn ein Wille, ein anderer Wille, eine andere Vision, eine andere Vorstellung über die gestellt wird, die Gott hat, dann sind wir, wie das Wort schon sagt, hoch. Nicht mehr bodenständig, sondern auf einmal in der Höhe und die Höhe ist aber für Gott reserviert. Und die Engel. Also, nicht auf Gott allein hören, auf Jesus Christus und nach seinem Auftrag allein handeln, sondern jemand anderen folgen, das ist Hochmut. Und heutzutage, und nicht nur heutzutage, sondern eigentlich seit Anfang an, ja, ist es so, dass wir Menschen am liebsten uns selbst zuhören. Ja, am liebsten betreiben wir Selbstvergöttlichung. Wir, unser Wille, unser Wunsch, unser Bestreben, unsere Lust, alles das, das ist unser Götze. Und damit sind wir auf keinen Fall mehr demütig, sondern Gott ist dienstunwillig und hochmütig. Wir stellen unseren persönlichen Willen über den unseres Gottes. Man kann dazu auch sagen, sehr schön, eigenwillig oder eigendienstwillig. Und das ist eine, wie wir aus der Bibel kennen, eine definitiv ultimative Sünde vor Gott, hochmütig zu sein. Hochmut kommt vor dem Fall. Jetzt kommen wir zu Jesus Christus. Sein Name ist auch Programm. Und wir wissen, Jesus heißt Retter und Christus heißt der von Gott gesalbte, rechtmäßig eingesetzte König. Und so kam auch Jesus Christus auf die Welt, kam auch auf die Erde, kam auch auf den Boden und stellte sich mit uns auf den Boden dieser Welt. Und er bekam auch einen Auftrag vom Vater, ja? Nämlich bis zum Ende auszuharren und das zu tun, das tat er auch. Und bei ihm hieß dieser Auftrag nicht nur lehren und Brot brechen und alles, sondern er musste am Kreuz sterben, er musste begraben werden, hinabsteigen ins Totenreich, auferstehen von den Toten, auffahren in den Himmel und noch uns den Heiligen Geist senden, der unser Tröster, Lehrer und Beistand ist. Also im Gegensatz zu Adam, der dann eben tatsächlich abgefallen ist, ja, und der am Ende dann der Schlange gehorsam wurde und dadurch hochmütig wurde und damit das ganze, die ganze schöne Schöpfung eigentlich damit ja, dem Ende geweiht hat, ja, hat Jesus Christus, weil der Gott gehorsam war bis zum Ende, niemals hochmütig wurde, sondern immer im Gottesdienst gestanden ist, immer auf der Erde gewesen ist, ja, hat Gott das wieder in Ordnung gerückt. Und Jesus Christus wurde auch mannigfaltig versucht. Wir denken nur an den Teufel in der Wüste. Ja? Aber er blieb treu und bleibt Gott treu bis in alle Ewigkeit. Und das ist wieder auch diese Treue und diese Dienstwilligkeit, vollendete Demut. Mut, Gott allein zu dienen, Dienstwilligkeit. Sich dem Vater zu unterstellen und dessen Willen immer dem eigenen Willen vorzuziehen. Johannes 6, 38. Jesus sagte, er hat es ja ganz klipp und klar gesagt, ja, Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist das ultimative, ich sage mal, wenn wir einen Slogan haben sollten als Christen auf Erden, wäre das unser Slogan. Ja? Wir sind nicht auf die Erde gekommen, wir sind nicht geboren, damit wir unseren Willen tun, sondern den Willen dessen, der uns gesandt hat, denn wir sind Gesendete. Oder in Lukas 22, 42 sprach Jesus: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Was wäre wohl aus unserer Welt geworden, wenn Gott gesagt hätte, oh mein lieber Sohn, dein Wille geschehe, ja, ich werde diesen Kelch an dir vorübergehen lassen. Dann wäre vielleicht Jesus nicht für unsere Sünden gestorben. Können wir uns gar nicht vorstellen, wie so eine Welt ausschauen würde, oder? Und jetzt wir Christen. Wer sich Christ nennt, auch dessen Name ist Programm. Auch dessen Name ist gleichzeitig die Mission, ist sein Auftrag. Wenn sich jemand Tischler nennt, dann übt er dieses Handwerk aus, des Tischlers oder des Zimmermanns. Wenn sich jemand Arzt nennt, dann übt er diesen Beruf aus. Wenn sich jemand Musiker nennt, macht er diesen Beruf. Wenn sich jemand Schneider nennt, den Beruf. Und wenn sich jemand Christ nennt, die Berufung, den Beruf Christi. Den Ruf, die Berufung von Jesus Christus, ihm nachzufolgen. Er macht das, was Jesus getan hat und tut, was er sagt. Wir haben letzte Woche schon gehört bei der Predigt vom Alexander Basnar, wie er gesagt hat, kann man Jesus Christus in uns erkennen und sehen? Ich kann das nur noch mal wiederholen. Ja? Tatsächlich. Es ist nicht hochgegriffen, das zu sagen, dass das unsere Aufgabe auf Erden ist. Ja? Man sollte durch uns Jesus Christus sehen, hören, erspüren können. Nicht mit den Wundertaten natürlich, aber von der Art her, ja, von unserem ganzen Wesen her, von der Authentigkeit, von der Authentizität her, von der Liebe her. Der Christ führt Jesu Auftrag in allen Dingen aus. Er ist heute Teil seines Leibes auf Erden, Teil der Bodentruppe. Er ist eben fest am Boden der Tatsachen gegründet und er dient Jesus Christus auf höchster Ebene alleine. Und er macht seine Berufung fest, wenn wir hier auf Erden, ja, hier auf Erden in seinem Namen den Menschen dienen, weil das eben auch Jesu Wille und Auftrag ist, dass wir in Liebe einer dem anderen dient. Und wer getauft ist von uns, das sind ja wohl sehr viele, das haben auch schon damals die Täufer ganz klipp und klar gesagt, ja, wer getauft ist und sich Christ nennt, der ist nicht nur ins Leben und Sterben Jesu Christi hineingetauft, er ist auch in die Nachfolge hineingetauft. Mit der Taufe hat man bekannt, dass das alte Leben vorbei ist, dass man das Kriegsschiff verlässt und dass man ausschließlich nur noch auf Jesus Christus schaut. Dass er in allen Dingen unser Maßstab fürs Leben ist. Wir sind also dem alten Leben abgestorben im besten Sinne und leben nun als Leib Jesu Christi auf Erden, eins mit seinem Auftrag. Jeder von uns ist in irgendeiner Art und Weise ein Organ. Ja, es gibt hier die Hand, den Fuß, die Nase, das Auge, die Finger, die Füße. Jeder von uns hat hier in der Gemeinde einen Auftrag. Und wer so lebt und seinen Auftrag erfüllt, in wahrer Gleichberechtigung, ist ein wirklich demütiger Diener Gottes. Ein mutiger und fröhlicher Diener Gottes auf Erden. Und jetzt schauen wir uns an zum Abschluss, wie passen eigentlich jetzt Sanftmut und Demut zusammen? Ja, klingt ja teilweise recht ähnlich. Demut bedeutet mutig dienen. Ich stelle mich unter Gottes Willen und tue meinen Auftrag bereitwillig und mit Freude. Ich hinterfrage stets meinen Eigenwillen und ob er sich dem Willen Gottes auch wirklich einfügt, ob das deckungsgleich ist. Und im Zweifel unterstelle ich mich immer dem Willen Gottes, weil es eben radikal besser ist. Und Sanftmut bedeutet jetzt, diesen Auftrag, den wir machen, den wir ausüben, mit einem milden, geduldigen, achtsamen, behutsamen Herzen auszuführen. Nicht mit Härte, sondern mit Liebe. Und in Verbindung wird deutlich, wir dienen entschlossen, aber wir handeln nicht rücksichtslos. Ein nur alleine demütiger Chirurg, der den Auftrag bekommt, einen Patienten zu retten, der eine schwere Beinverletzung hat, der also nur demütig ist, könnte sagen, sofort amputieren, Patient gerettet. Der Chirurg, der zusätzlich sanftmütig ist, würde sagen, wir retten den Menschen, aber wir werden alles dran setzen, dieses Bein zu retten. Wir machen das geduldig über mehrere Operationen, werden das Bein lassen. Ein nur demütiger Gärtner, den man beauftragt, er soll dort einfach schauen, dafür sorgen, dass ein guter Apfelbaum wächst mit guten Früchten, würde sagen, okay, das ist ein alter Baum, der Mann nimmt nur Platz weg, wegschneiden, umschneiden, Loch ausheben, neuen Baum pflanzen. In ein paar Jahren bringt er Früchte. Ein zusätzlich sanftmütiger Gärtner würde sagen, da steht schon ein alter Baum. Ja? Der ist noch gesund, vital, ist nur total zugewachsen. Wir machen Verjüngungsschnitt. Die nächsten 3 Jahre immer ein Drittel der Krone weg, lassen neu austreiben, wird dieser Baum wunderbare Früchte wieder tragen. Oder ein rein demütiger Architekt, der den Auftrag bekommt, am Waldrand ein Haus zu bauen, ein modernes, wird sagen, super, da baue ich ein Bungalow hin, mit einem schönen Swimmingpool davor, nach amerikanischem Stil. Und ein demütiger, unsanftmütiger Architekt würde sagen, da passt am besten hin so eine Holzblockhütte, energieautark, und davor kommt ein Naturteich, dass sich das schön anpasst, eingliedert, das Landschaftsbild. Ja? Ich glaube, wir können schon erkennen, warum das so wichtig ist, dass Demut und Sanftmut zusammengehören. Demut, kann man sagen, ist der Motor. Auto zurückkommen. Ist der Motor. Der sagt einfach, dein Wille, Herr Jesus Christus, auf Erden geschehe. Wo ist mein Platz? Wo darf ich dir dienen? Hier bin ich. Bereit. Und Sanftmut ist die Art, die fragt, aber Herr, weiß ich deinen Willen, aber wie kann ich das denn sanftmütig, rücksichtsvoll und nachhaltig machen? Nachhaltig. Ja? Also so, dass es auch langfristig funktioniert. Ja? Nachhaltig. Also Demut ohne Sanftmut kann hart und blind werden. Und es kann viele Opfer einer Dienstbeflissenheit erzeugen. Ja? Und Sanftmut ohne Demut wiederum kann irgendwo auch kraftlos bleiben, weil man nicht weiß, wem man wirklich dient, was wirklich der Dienst ist. Man ist aber nur sanft. Nachhaltig. In dem Fall passt nicht, oder? Man ist nur sanft. So. Und erst die beiden Begriffe zusammen ergeben, spiegeln die Persönlichkeit von Jesus Christus wider. Er nimmt den Auftrag des Vaters an und er begegnet den Menschen so, dass er sie nicht zerbricht, sondern er sie heilt. Also das ist eigentlich sehr schön. Ich wiederhole nochmal diesen Satz. Jesus nimmt den Auftrag des Vaters an und begegnet Menschen so, dass er sie nicht zerbricht, sondern heilt. Das können wir auch für uns sagen. Wir als Christen nehmen den Auftrag des Vaters an. Wollen wir mal zusammen sprechen? Ja? Ich spreche euch vor immer so einen Abschnitt. Ich nehme den Auftrag des Herrn, meines Herrn Jesus Christus an. Und begegne den Menschen so, dass ich sie nicht zerbreche, sondern heile. Und damit haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, die Themen einigermaßen mal gut angerissen. Aber ich möchte euch heute und ich möchte uns nicht jetzt in die nächste Woche gehen lassen, ohne uns nicht noch so ein kleines Pflaster mitzugeben. Ein Pflaster, was wir uns wieder aufkleben können, wenn irgendwo wieder die Wunde aufbricht, der falschen Demut oder auch der falschen Sanftmut. Und bitte deswegen einmal, Nathanael, würdest du mal das Bild beamen, was ich da vorbereitet habe? Also, in der Mitte, wenn wir irgendein Vorhaben haben, irgendetwas, zum Beispiel ihr plant einen Urlaub, ihr habt irgendwie im Job eine Aufgabe, ja, eine Baustelle oder was auch immer, eine Täuferausstellung. Jeder überlegt sich mal, was er so vorhaben könnte. Ja. Dann kann man das da hinschreiben und dann fragt man sich zuerst mal, ist das, was ich da tue, ist das Gottes Wille? Das wäre mein eigenes Predigt-Thema. Sollen wir darüber mal reden, was Gottes Wille für uns ist? Also ich fände es toll, aber ja, zum Beispiel auch das. Ja, genau. Ne? Dankbar, aber auch Liebe, Güte, Wahrheit. Wir haben ganz viele Begriffe, die Bibel hat das. Also ich prüfe erstmal, ob das, was ich da vorhabe, überhaupt mal Gottes Willen entspricht. Ja? Und klammert damit schon mal gewisse Vorhaben aus, die vielleicht gar nicht unbedingt da reinpassen. Ja? Also wenn ich heute Abend vorhabe, ins Wirtshaus zu gehen und dort 10 Bier zu trinken, dann weiß ich, dass es vielleicht nicht unbedingt Gottes Wille ist. Also das ist damit mal so gemeint. Aber ich prüfe das wirklich sehr genau. Und dann frage mich in weiterer Stelle, ist das auch mein Gottesdienst? Also kann ich mich dort mit all meinen Gaben, mit meinen Interessen, mit meinen Vorlieben, mit dem mich Gott begabt hat, mit meinen Talenten einbringen, das, was ich da tue? Ja? Also kann ich dienen in dem, was ich da mache, Gott auf Erden? Also bin ich dann demütig? Das ist dann die nächste Stufe, die ich dann prüfe. Und das Letzte ist dann noch einmal, ich frage mich dann, setze ich meinen Dienst, also setze ich Gottes Willen, meinen Dienst dazu, setze ich den sanftmütig, behutsam um? Und so kann ich sozusagen wie durch einen Sieb schon mal alles Mögliche aussieben, ja, was vielleicht nicht tatsächlich in mein Leben reinpasst, was dem nicht entspricht. Und man sieht schon, ich habe dann so Strahlen da herum gemacht. Diese Strahlen sollen praktisch zeigen, dass das eigentlich das ist, was Gott von uns will. Ja, dass wir so die Dinge angehen und so die Dinge prüfen und uns so als seine Kinder auf Erden durch diese Welt in seinem Auftrag bewegen. Ja, und jetzt komme ich aber zu den Dingen, die sich uns in den Weg stellen. Und auf die haben wir in der Regel fast zu 100% keinen Einfluss. Ja? Und deswegen, ich kann es nur andeuten hier, wir sehen altern. Man wird einfach älter, du kannst machen, was du willst. Ich erlebe das ja selbst. Ja? Erlebt Ängste, Verluste, Schwäche, Unfälle, Crash, Börsencrash, Missbrauch, Diebstahl, Süchte, Betrug, Not, man macht Fehler. Bis hin zu Christi Wiederkunft kann es auch passieren. Ja? Wäre natürlich schön, aber okay. Und deswegen zwingt mich, also mich jetzt, ja, guck mal, wie es bei euch ist, aber mich bringt das dazu, jedes Vorhaben deswegen intensiv zu beten. Denn wenn ich weiß, ich habe nur einen ganz kleinen Teil selbst in der Hand und es können ganz viele Dinge passieren, die das Ding vereiteln, die mein Vorhaben vereiteln, dann gehe ich auf die Knie und sage, Herr, bitte, ich würde das gerne tun als mein Dienst mit meinen Begabungen hier auf Erden. Bitte, bitte hilf mir, dass ich das umsetzen kann. Ich weiß, wie schwierig das ist. Es ist überhaupt ein Wunder, dass überhaupt nicht so viele Dinge gut gelingen. Ein Wunder, denn wenn man sich anguckt, was alles passieren kann. Ja? Ich hätte heute Morgen einen Autounfall haben können. Welches nicht da? Ja? Jeder von euch. Insofern also bringt mich das dazu, demütig zu sein. Ja? So ist es, ja, genau, ja. Ja, es ist so und deswegen, angenommen, es passiert irgendwas, du machst einen Fehler, ja, jetzt, und es passiert ein Fehler, dann heißt es ja nicht, dass dadurch dein Vorhaben vereitelt ist, das heißt nur, dass dann dieser Strahl sich dann sozusagen so beugen muss und dann irgendwo einen neuen Weg finden muss, wie der Navi, gell? Also am Ende, wir kennen es ja vom Navi auch, du gibst ein Ziel an, fährst los, verfährst dich zwischendurch mal, aber das Navi zeigt dir immer wieder, wie du doch zum Ziel kommst. Und so kann es dann doch passieren, dass wir dann am Ende doch das ein oder andere dann wirklich schaffen. Aber Tatsache ist, dass also dieses Kärtchen kann uns helfen, in unseren schwachen Phasen uns daran zurückzuerinnern, wie wir tatsächlich, wie wir erkennen können, ob mein Vorhaben eben Gottes Wille ist, also Gottesdienst ist, ja, oder ob es auch dann sanftmütig ist und was alles passieren kann, dass es vereitelt wird. Und damit es nicht nur hier gebeamt wird, habe ich Kärtchen vorbereitet und ich würde jetzt mal herumgeben. Jeder, der möchte, kann sich so ein Kärtchen mitnehmen und ihr könnt natürlich immer dann, ihr müsst dann nicht aufs Kärtchen draufschreiben, ihr könnt natürlich das dann auf einen eigenen Zettel schreiben und dann das jedes Mal aufs Neue anschauen. Ja. Und damit bin ich auch schon am Ende und ich möchte noch einmal zum Abschluss den Satz sagen, also Jesu Vers Matthäus 11, 29, da Das ruft jetzt Jesus Christus jedem Einzelnen zu. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Danke und Amen.